Ja, ihr Lieben, ich möchte heute aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6, lese ich. Das kannst du auch aufschlagen, die Verse 4 bis 9. 5. Mose 6, 4 bis 9. Das sind Worte, die der Mose zu seinem Volk spricht. Das sind ganz elementare Worte, die hier ausgesprochen werden. Er sagt hier wie ein Vermächtnis an Israel: Höre, Israel, der Herr ist unser Gott. Der Herr allein. Immer wenn das Wort Herr steht in der Bibel mit Großbuchstaben, dann ist Jahwe gemeint. Es ist nicht der Titel Herr, sondern Jahwe. Und das ist hier der Fall. Also es ist der Name Gottes, der angesprochen wird. Und dann heißt es, Vers 5, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Gehen wir wieder zurück zu den vier beginnend. Okay, ihr Lieben, das ist eines der fundamentalsten Worte in der ganzen Heiligen Schrift. Ein Wort, das der Mose seinem Volk sagt, er ist ja im Übergang von der Wüstenwanderung in das gelobte Land. Das ist etwas, was er dem Volk Israel für seine ganze Zukunft mitgibt. Er wird ja nicht mehr in dieses gelobte Land hineingehen. Und das ist sozusagen, diese Verse sind sozusagen zum Glaubensbekenntnis des Volkes Israel geworden. Das sogenannte Schema Israel, höre Israel. Das ist nicht ein Gebet, sondern ein Glaubensbekenntnis. Das ist etwas, was Israel immer und immer wieder ausspricht, rezitiert, sich bewusst macht. Täglich, fromme Juden sprechen dieses Glaubensbekenntnis täglich. Und ihr Lieben, das ist natürlich wir als Christen, die wir auf den edlen Ölbaum Israel aufgepfropft sind durch Jesus. Wir haben nun auch Anteil an diesem Gebet. Es ist auch unser Gebet. Wenn da heißt, höre Israel, dann dürfen wir auch uns einsetzen. Nicht indem wir es Israel wegnehmen, sondern dass wir dazugefügt werden. Es ist derselbe Gott. Und damit möchte ich gleich in den ersten Satz hineingehen, weil er von großer Bedeutung ist, in einer grundsätzlichen Weise. Ihr Lieben, wenn Menschen vom Glauben an Gott reden, ganz allgemein jetzt gesagt, dann ist es ja von größter Bedeutung, dass wir die Frage stellen, ja, wer ist denn dieser Gott? Von welchem Gott ist denn die Rede? Und wenn man dann einen Gott definiert, dann ist noch einmal eine zweite Frage, na gut, und dieser Gott, den man sozusagen jetzt als seinen Gott definiert hat, ist das einer unter vielen anderen Göttern? Vielleicht ist es der höchste unter den Göttern? Oder ist es der eine und einzige Gott? Das ist eine Frage. Alle Leute reden von Gott, aber nicht von demselben. Und das heißt, wir müssen... Und Israel, ganz besonders hier ist es eben aufgerufen, es geht darum zu identifizieren, von welchem Gott ist eigentlich die Rede. Und ihr Lieben, das ist heute genauso ein Thema, wie es damals war zur Zeit des Mose. Damals, wo das Volk Israel in das gelobte Land dann hineingekommen ist, da war es umgeben von einer Vielzahl von Völkern, die eine Vielzahl von Göttern hatten und überall. Aber das hat sich nicht geändert, ihr Lieben, das ist heute noch genauso. Da ist kein Unterschied, auch in unserer heutigen Welt sind wir so konfrontiert mit einem ganzen Götterhimmel, mit einem ganzen großen Bereich, wo von Gott und Göttern die Rede ist. Und der Unterschied zu damals, heute, ist an einer Stelle der, dass man sogar, dass alle diese Götter, wo immer sie ihren Ursprung haben, heute weltweit, international bekannt gemacht werden. Es gibt so etwas wie sogar eine Wissenschaft. Auf den Fakultäten gibt es eine Religionswissenschaft. Man nennt das auch eine vergleichende Religionswissenschaft. Es gibt Wissenschaftler, die beschäftigen sich mit den Vielzahl von Religionen, die es in dieser Welt gibt. Sie untersuchen sie, sie forschen nach ihr, sie sagen etwas über die Inhalte, sie untersuchen die Gottesvorstellungen und dann wird auch miteinander verglichen. Es schaut so aus, wie wenn wir heute einen Markt von Möglichkeiten an Gott und Gottesvorstellungen haben, wie nie zuvor in der Welt. Früher war es immer lokalisiert, wenn man nicht gerade dort gelebt hat, hat man von diesem Gott gar nichts gehört. Aber heute, um ein Mohammedaner zu sein, muss man nicht in Arabien wohnen. Um heute ein Buddhist oder ein Hindu-Anhänger zu sein, muss man nicht in Indien wohnen. Um ein Mormone zu sein, muss man nicht in den USA aufgewachsen sein und dort gelebt haben und so weiter. Oder Bahai, ja? Was es da für Religionen gibt. Sie werden alle angeboten auf dem Markt der Möglichkeiten. Und es gibt ja auch Menschen, die sind bereit, auch dorthin und dahin zu fahren, um diese Religionen zu studieren, beziehungsweise sich ihnen auszuliefern. Wie viele Menschen reisen nach Indien und. Es geht immer darum, sozusagen zu wählen. Welchem Gott kann man sich dem anvertrauen und wer entspricht einem am meisten? Ihr Lieben, das hat sich nicht geändert von dieser Zeit des Mose. Und gehen wir zurück auf unseren Text hier. Hier wird von einem Gott geredet. Und dieser Gott wird hier vorgestellt. Nicht das erste Mal, nicht das einzige Mal. Es wird nur klar gemacht, noch einmal dem Volke Israel, von dem die Rede ist. Und das wird dadurch klar gemacht, dass diesem Gott ein Name gegeben wird. Er hat einen Namen. Und das ist das eine, was hier Mose dem Volk Israel sagt. Und das ist ein Thema, das durch die ganze Bibel hindurchgeht, der Name Gottes. Der Name Gottes ist wichtig, damit man ihn identifizieren kann. Und das Zweite, was dann damit verbunden ist, dass dieser Gott, von dem der hier identifiziert wird, dass er auch dargestellt wird als der einzige lebendige Gott, den es gibt, neben dem es keinen anderen Gott gibt. Es ist unglaublich herausfordernd. Israel wird daran erinnert, an den Namen Gottes. Höre Israel, Jahwe, der Herr, Jahwe heißt das, ja? Das ist das Tetragramm mit den vier hebräischen Buchstaben, das den Namen Gottes zur Kenntnis bringt. Er ist unser Gott. Er, dieser benannte Gott, er ist unser Gott. Das heißt, er ist unser Herrscher, er ist unser König, er ist unser Vater, ist der, dem wir uns unser Leben vollkommen anvertrauen. Es ist eben wichtig, wer unser Gott ist, wem wir uns anvertrauen, ob es Jahwe ist oder irgendjemand anderer. Nun, ihr erinnert euch alle an diese Geschichte, wo Mose am brennenden Dornbusch, wo Gott ihm diesen Namen offenbart hat, wo er die Schuhe ausgezogen hat, heiligen Platz, dieser brennenden Dornbusch, und wo Gott sich ihm offenbart und auch in der Weise, dass er nach Ägypten gehen soll, um das Volk Israel herauszuführen. Und er fragt, na ja, wenn Sie mich fragen, welcher Gott, da geht's um dieses Thema, schickt mich denn zu euch, dann soll er sagen, Jahwe. Und damit sagt er, Jahwe, das ist der Gott deiner Väter. Jahwe hat eine bestimmte Bedeutung, ich sag das gleich. Aber es wird deutlich gemacht, dieser Name, das ist jener Gott, zu dem Abraham gesprochen hat. Das ist jener Gott, der Abraham berufen hat. Das ist der Gott der Väter. Jetzt bekommt er seinen Namen. Früher hat er immer nur geheißen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Nicht nur, sondern das war auch eine Identifikation, eine sehr deutliche Identifikation. Und jetzt hat dieser Gott, der Vater und der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs einen Namen, der heißt Jahwe. Und wenn man das sehr frei übersetzt, aber ziemlich genau nach der Wortbedeutung, der hebräischen Wortbedeutung, dieser Wurzel, die in diesem Wort Jahwe steht, kann man das am einfachsten übersetzen mit einem Satz. Der heißt, ich will immer bei euch sein. Also dieses Wort Jahwe heißt, ich will bei euch sein. Ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Und wenn im Hebräischen das Wort Sein verwendet wird, dann heißt es nicht ein statisches Sein, dass er irgendwo ist, sondern das heißt, dort, wo er ist er immer wirksam. Die Gegenwart Gottes ist nie statisch, sondern immer wirksam. Ich bin. Wenn er sagt, ich bin da, dann heißt das, ich bin für euch da. Ich bin aktiv für euch da. Ich werde euch nie allein lassen. Das ist ein Versprechen. Der Name Gottes ist ganz eindeutig und er ist gegeben, dieser Name, wem? Dem Volk Israel. Und damit bindet sich dieser Gott auch in seiner Offenbarungslinie an ein bestimmtes Volk. Und darum sagt er, ja, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da hat eine Volksgeschichte begonnen, die über Abraham und Isaak und Jakob weitergeht, über Mose und über David und bis hin zu Jesus und so weiter, wo ich sozusagen ein Volk mir auserwählt habe, das ich zum Zeugen mache für mich. Also dieser Gott identifiziert sich selber, indem er sagt, der einzig wahre Gott, das ist der sich mit dem Volk Israel eingelassen hat. Und der nun an dem Volk Israel, in der Geschichte des Volkes Israel, in seiner gesamten Geschichte, und übrigens die ist noch nicht zu Ende, in der gesamten Geschichte erweise ich mich, offenbare ich mich als der einzig lebendige Gott, der immer für euch da ist, auch wenn er das Volk manchmal richten musste und strafen musste, aber er ist immer da. Und ihr Lieben, darum ist dieser Begriff Jahwe so ein wichtiger Begriff, weil er auch eine Identifikation ausdrückt mit seinem Volk. Und es sagt, dieses Volk benutze ich als Zeugen. Kein anderes Volk wird so als Zeuge benutzt wie Israel und mit Israel dann auch die lebendigen Christen, die ja aufgepfropft sind auf Israel. Es bleibt bei Israel, wird ja nicht weggenommen dadurch, nur ergänzt durch die Gläubigen aus den Nationen. Also wir sind zusammen mit Israel, als die aufgepropften Zweige, sind wir jenes Volk oder jene Menschengruppe, durch die sich dieser eine Gott offenbart. Und er offenbart sich auch dadurch, dass er eben in diesem Volk handelt. Er zeigt sich, ich bin bei euch und das muss sich ja auswirken, das muss ja sichtbar werden. Es gibt eine herrliche Stelle in Jesaja 43, wo es um eine Vision geht von einem Weltgericht. Da versammeln sich alle Völker und Gott fragt die Nationen, na, jetzt sagt ihr mal, kennt ihr jemanden unter euch, einen Propheten oder wer auch immer, der weissagen kann die zukünftigen Ereignisse? Gibt es da jemand? Ist euch jemand bekannt? Oder der vielleicht in früheren Zeiten geweissagt hat und jetzt ist es eingetroffen und die Nationen verstummen. Und dann sagt Gott, du bist mein Zeuge, Israel. Und er sagt sogar, du mein blindes Volk, taubes Volk. Das heißt, Gott benutzt sogar Israel als taub und blindes Volk, um sich zu offenbaren. So identifiziert er sich mit diesem Volk. Und dann geht die Geschichte der Offenbarung dieses Jahwe, es geht immer um diese Gottesnamen, weiter, indem der eine kommt, der auch gesagt hat, ich bin Jesus, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der Weg und so weiter. Und in ihm kommt es zu einer letzten und einer tiefsten Offenbarung. Das ist alles in dem Namen Jahwe. Ich bin für euch da. Das zeigt sich, dass er seinen Sohn nennt. Und damit identifiziert er, wer er ist. Unverwechselbar. Kannst du vielleicht Hebräer Kapitel 1, 1 bis 3 aufschlagen, wo das so schön noch einmal zum Ausdruck kommt, diese letzte und diese größte Offenbarung, die es hier geht, wo der am Anfang des Hebräerbriefes eben dieses Wort steht, nachdem Gott vielfältig, also dieser Gott, dieser Jahwe, vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten. Also er bezieht sich, Neues Testament ist das jetzt, wieder auf den Gott der Väter. Es ist der Gott Israels, es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der dem Mose begegnet ist. Dieser Jahwe, er hat sich nun am Ende, wie am Anfang dem Abraham, Isaak und so weiter, jetzt am Ende dieser Tage zu uns geredet mit dem Sohn. Und dann heißt es hier in Vers 3, er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens. Das ist die höchste Bezeichnung, die man geben kann. Es gibt also von dieser Offenbarung des Namens Jahwes her keine höherstufige Offenbarung als die, die in Jesus geschehen ist. Er war der Sohn Gottes. Er war sozusagen die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Dieselbe Herrlichkeit, die der Vater hat, war in Jesus. Er ist ein vollkommener Abdruck, 1:1, zwischen ihm, zwischen Jesus und zwischen Gott. Eine höhere Offenbarung gibt es nicht. Und ihr Lieben, darum sagt dann auch, jetzt gehen wir wieder zurück zu 5. Mose 6, also Vers 4, wo dann sagt dieser, höre Israel, der Herr, Jahwe, das ist der Gott. Er ist unser Gott und er allein. Ihr Lieben, das Alte Testament und Neue Testament, vor allem im Alten Testament, ist voll von Aussagen darüber, dass Gott immer und immer und immer wieder seinem Volk deutlich macht, ich bin der einzige Gott und außer mir gibt es keinen. Das drückt sich aus im ersten Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dann heißt es, wenn du diese Gebot, dieses erste Gebot beachtest, dann wirst du, und dann kommen die anderen neun Gebote. Die anderen neun Gebote sind eigentlich nichts Gebote, sie sind eigentlich Schlussfolgerungen aus dem ersten. Wenn du Gott anerkennst, diesen Jahwe, dann wirst du den Feiertag heilen, dann wirst du Vater und Mutter ehren, dann wirst du. Das ist eine Folge unseres Glaubens und unseres Bekenntnisses und unserer Hingabe zu diesem einen einzigen Gott. Und damit, ihr Lieben, wird in diesem Glaubensbekenntnis, das Israel aufs Herz gelegt wird und damit auch uns deutlich gemacht, dass alles andere, was sich in dieser Welt Götter nennt, nicht Götter sind. Sind nicht Götter. Entweder werden sie qualifiziert als Gottheiten, die Menschen zu Gottheiten gemacht haben, Produkte menschlichen Nachdenkens oder auch Gegenstände der Schöpfung, oder es sind Mächte der Finsternis natürlich, die Menschen abbringen wollen von dem einen lebendigen Gott. Und eben dieses Urteil, das die Bibel spricht, auch mit diesem Satz, wo es nochmal erinnern wird, es gibt keinen anderen, er ist allein der einzige Gott. Das gilt natürlich für alle Religionen. Und das gilt natürlich auch für den Islam. Und das ist eine ganz wichtige Sache, gerade im Zusammenhang mit dem Islam, weil der Islam, er ist auch sozusagen von seiner Selbstdefinition her ein Gott, eine Religion, die sagt, wo der Gott des Islam, Allah sagt, ich bin der einzige Gott und außer mir gibt es keinen anderen Gott. Das finden wir in keiner anderen Religion, aber im Islam. Deswegen ist es hier wichtig, auch es deutlich zu machen. Und es ist ganz interessant, es ist fast wie wenn sozusagen Mohammed das parallel zu diesem Bekenntnis auf 5. Buch Mose formuliert, denn das wichtigste Glaubensbekenntnis des Islam heißt, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet. Das ist die Definition des Gottes des Islam. Das ist ganz parallel, ja? Versteht ihr? Hier heißt es, Jahwe ist der einzige Gott und Israel ist mein Zeuge. Und hier heißt es, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist mein Zeuge. Also er bindet sich auch an eine Offenbarungsfigur oder Person, durch die hindurch er sich offenbart. Und ihr Lieben, Das ist, und es gibt eine ganze Reihe auch von Christen oder christlichen Gruppierungen und Kirchen, die der Meinung sind, das ist doch ohnehin derselbe Gott. Weil er sich ja auch als der einzige Gott irgendwie offenbart. Und sogar, weil er sich ja auch beruft, das ist der Islam, auf Figuren der Bibel. Abraham ist eine wichtige Figur. Mose, Jesus kommt vor. Und so lässt man sich sehr schnell, wenn man nicht tiefer in die Sache hineindringt, sozusagen auch deutlich machen, dass hier eigentlich von völlig zwei verschiedenen Göttern die Rede ist. Ihr Lieben, Allah ist der Name dieses Gottes. Yahweh ist der Name des Gottes Israels. Allah ist ein Gott, der ja schon vor Mohammed bekannt war. Nicht Mohammed hat es erster Allah sozusagen entdeckt, sondern das ist einer der 365 Gottheiten, die in Mekka angebetet wurden, schon Jahrzehnte und Jahrhunderte davor dem Mohammed. Das war ein heidnisches Zentrum, und dort wurde dieser Allah als einer der mächtigsten Gottheiten unter diesen verehrt und durch den Propheten Mohammed dann zu dem alleinigen Gott erhoben. Er war einer von vielen und wurde dann zu dem alleinigen erhoben. Das ist eine eigene Geschichte durch eigene Offenbarungen, die Mohammed im Laufe dieser Zeit gehabt hat. Wenn nun der Islam und Mohammed zu dieser Aussage kommt, ja, Allah ist der einzige Gott. Ja, dann muss ja auch das Volk Israel und die Menschen des Volkes Israel, wie ein Abraham und zwischen und Mose und so weiter, müssen ja auch an diesen Gott geglaubt haben. Versteht, ist ja ganz wichtig. Sie konnten ja nie annehmen, dass eben dieser Gott Israels auch der einzige wahre Gott ist. Es gibt ja nur einen. Und wenn Mohammed zu der Erkenntnis kam, dass es Allah ist, ja, dann muss ja auch Abraham Allah gedient haben. Dann muss ja auch Mose Allah gedient haben. Dann muss ja auch Jesus Allah gedient haben. Und so kommt von hinten her, sozusagen aus dem 7. Jahrhundert, eine Islamisierung der Bibel. Versteht ihr, was ich meine? Es ist von Mohammed her, von seinem Erkennen her, dass Allah der Einzige ist. Er musste das jetzt sozusagen auf die Bibel übertragen. Und das ist dadurch eben geschehen, dass Mohammed nun die Bibel sozusagen islamisiert hat, in dem Sinne, dass sozusagen ausgedrückt wird, dass diejenigen, die Bibel geschrieben haben, die Bibel eigentlich verfälscht haben. Die Bibel der Juden und der Christen ist eine Verfälschung der wahren Botschaft. Sie haben sich geirrt. Sie haben etwas missverstanden. Ein Abraham und ein Mose und ein Jesus. Ja, sie waren Propheten, aber sie waren Propheten Allahs. Er ist der einzige Gott. Und so wird nun über Abraham, über Mose und über Jesus anders geredet im Koran als in der Bibel. Sozusagen islamisiert, wie man sie dann im Koran vorkommt. Und darum ist die Segenslinie die Linie des Bundes, das den Gott mit dem einen Volk Israel geschlossen hat, zum Zeugnis für die ganze Welt. Es geht nicht mehr über Abraham, Isaac und Jakob, sondern über Abraham, über Ismael, über die Araber, bis hin zu dem Nachkommen Ismaels, Mohammed. Das ist die Linie. Der Gott des Isaac und des Jakob und des Mose ist auch der eine Gott, aber er heißt Allah, nicht Jahwe. Und er hat sie dem Volke Israel geschickt, aber sie haben ihn verworfen, die Israeliten. Und deswegen hat auch der Islam, ihr Lieben, eine klassische Ersatztheologie. So wie es auch die Christen, viele Christen gemacht haben. Ja, das heißt, sie sagen, nachdem die Israeliten die Botschaft Allahs nicht angenommen haben, er hat ihnen ja gesandt, einige Propheten, aber haben sie immer abgelehnt. Bis hin zu Jesus, den haben sie sozusagen auch nicht wollen. Ja, deswegen hat er nun das arabische Volk erwählt. Es geht jetzt auch um ein Volk. Das arabische Volk als Volk spielt eine Rolle. Und sie sind nun das erwählte Volk. Die Moslems sind nun das erwählte Volk. Und zwar über diesen Strang, über Arabien und über den Ismael und über den Mohammed, der sich als Nachfolger des Ismael versteht. Jesus Er kommt vor im Koran. Er ist auch einer der Propheten Allahs. Aber er ist natürlich nicht Sohn Gottes. Er ist auch nicht gestorben für unsere Sünden. Er ist überhaupt nicht gekreuzigt worden, sagt der Iran. Er wurde ausgetauscht von jemand anderen, mit jemand anderen und so weiter und so fort. Er ist nicht die höchste Ausstrahlung, so wie der Hebräerbrief das sagt. Der Abdruck, der vollkommene Abdruck des Wesens Gottes, sondern ist ein ganz kleiner Prophet. Ihr Lieben, wenn man sozusagen diese Dinge aufzeichnet, dann ist es offensichtlich, dass Allah und Jahwe hundertprozentig zwei verschiedene Gottheiten sind. Oder Gott wäre ein Chamäleon, der sich dort so und dort so offenbart, und zwar in völligem Widerspruch. Und ihr Lieben, nur die Tatsache, dass auch der Islam von einem Gott spricht und die Tatsache, dass er biblische Figuren verwendet, heißt nicht, dass sie vom selben Gott reden. Von der Sicht des Islam aus ist natürlich auch der Gott, der in der Bibel verwendet wird, Allah. Nur ist die Bibel leider verfälscht und im Koran richtig gestellt. Und die höchste Offenbarung ist nicht mehr Jesus, sondern ist Mohammed. Und das hat er durch verschiedene sozusagen auch Eingebungen irgendwo erfahren. Ihr Lieben, es ist eine wichtige Sache, dass wir Bescheid wissen. Es ist eine wichtige Sache, dass wir wissen, wer der Gott ist, den wir anbeten, und wer nicht Gott ist. Für Israel war es lebenswichtig. Sie sind immer wieder in größte Probleme gekommen, weil sie von diesem Bekenntnis abgefallen sind. Sie haben sich anderen Göttern immer und immer wieder zugewandt. Göttern, von denen sie sich irgendwas versprochen haben oder lokal sozusagen da Vermischungen stattgefunden haben. Ihr Lieben, dieser Gott Israels und der Gott, dem wir dienen, ist ein Gott, der höchst darauf achtet, dass er nicht verwechselt wird. Dass er erkannt wird auf dem Weg, wo er sich offenbart hat. Und auf keinem anderen Weg. Und das geht eben über Abraham, über Isaak, über den Jakob, über Jesus und so weiter. Und das ist eindeutig. Und ihr Lieben, diesen Gott, dem dienen wir. Und wenn wir unser Bekenntnis zu Gott ausdrücken, dann müssen wir uns auch immer bewusst machen, welcher wunderbare Gott es ist. Und jetzt sagt hier, ich bin immer noch beim ersten Satz, merkt ihr das? Aber ich werde nicht so über die anderen Sätze nicht so lange predigen. Keine Sorge. Aber was ich sagen möchte, ist, dass jetzt hier verschiedene Dinge abgeleitet werden davon. Das eine ist, dass nun Mose sagt, seht, dieser Gott, der sich euch offenbart hat durch die Väter, durch seinen Namen und so weiter, er ist unser Gott. Das heißt, er ist unser Herr, dem wir unser gesamtes Leben anvertrauen. Und das, was Gott als Herr heißt, was Gott als König heißt oder auch als Vater heißt, das ist ein eigenes Thema. Das wird ja auch hier jetzt nicht näher ausgeführt, deswegen gehe ich auf das zweite Thema. Und das ist nun dieses Thema, was mit Vers 5 beginnt. Und das ist hochinteressant, ihr Lieben. Es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dass auf der einen Seite sich Gott, wenn er über sich spricht und über sein Verhältnis zu den Menschen, dann möchte er auf der einen Seite, dass die Menschen sich diesem Gott, der sich klar definiert hat, ja, dass wir uns diesem Gott beugen und dass wir ihm dienen und dass wir ihn anerkennen als unseren Herrn, und das heißt, dass wir ihm gehorchen. Ihr Lieben, die ganze Bibel ist voll von dem Thema Gehorsam. Das ist ein ganz wesentliches Element. Aber es ist eben ein Element nur. Und das zweite ist mindestens genauso wichtig. Und das ist es, was noch mehr auch in den Mittelpunkt des Volkes Israel gerückt werden muss. Deswegen gehört es zum Glaubensbekenntnis. Es geht nicht nur darum, und du sollst die Gebote Gottes halten, sondern Mose sagt, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Und ihr Lieben, wenn man das sozusagen so unvoreingenommen liest, dann merkt man, na, das wird ja hier in einer außergewöhnlichen Weise betont. Weil es heißt nicht nur, du sollst Gott lieben, sondern es heißt, du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Also das ist das die radikalste Form von Liebe, die man sich überhaupt vorstellen kann. Das heißt, neben die Tatsache, dass Gott möchte, dass wir ihm folgen, nachfolgen, anvertrauen, gehorchen, dass wir ihn Herr sein lassen über unser Leben, dass er unser Gott ist, ja, was im ersten Satz drinnen steht, unser Gott, ist das Zweite, und das gehört zusammen, aufs Engste zusammen, und das eine und das andere ist einfach nicht möglich. Das macht keinen Sinn. So will Gott es nicht. Er will beides zusammen. Nämlich, dass wir ihn lieben. Dass wir ihn so radikal lieben, wie es nur irgendwie möglich ist. Dazu brauchen wir die Hilfe des Heiligen Geistes natürlich. Aber es ist eine Forderung. Und wenn es als eine Forderung gestellt wird, dann heißt es, es hat auch etwas mit meiner Entscheidung zu tun. Liebe ist nicht einfach nur so ein Gefühl, das daherflattert, sondern das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Du sollst Gott lieben. Du kannst dich dafür entscheiden. Du wirst dabei nicht allein bleiben, denn Gottes Geist hilft dir, dich zu befähigen, Gott zu lieben. Aber es ist das Entscheidende. Das heißt, das meiste, das höchste, wonach sich Gott im Leben des Volkes Israel und unserem Leben sehnt, ist, dass wir ihn lieben. Nicht, dass wir ihn fürchten und Angst haben vor ihm oder was auch immer, sondern dass wir ihn lieben. Und jetzt heißt es von ganzem Herzen. Es ist eine Liebe ausgesprochen, die nicht abhängig ist von irgendwelchen Situationen. Das heißt nicht, ja, wenn es dir gut geht, dann liebe Gott. Oder wenn du einen Segen empfangen hast, dann liebe. Wenn du geheilt worden bist, dann kannst du ihn lieben. Wenn du deine Gebete erhört werden, dann liebst du ihn. Sondern immer. Das ist eine Grundhaltung. Unabhängig davon, wie es dir im Moment geht, ist das eine Grundhaltung, die in uns hervorgerufen werden soll. Du sollst Gott lieben. Von ganzem Herzen. Ihr Lieben, wenn in der Bibel vom Herz die Rede ist, dann ist da von bestimmten Aspekten im Menschsein die Rede, die wichtig sind. Zum Beispiel mit dem Herz verbindet sich die Tatsache, dass ein Mensch sich an etwas hängt. Wo dein Herz ist, da ist auch dein Schatz. Wo du dein Herz hinhängst, dort sozusagen ist dein Schatz das Wichtigste und Wertvollste. Und wenn es heißt, von ganzem Herzen zu lieben, hänge dich an Gott mit allem, was du bist. Häng dich an ihm. So wie dein Herz an anderen Dingen auch sozusagen hängen könnte, häng dich als erstes an Gott. Wie oft kommt das vor in unserem Sprachgebrauch, dass er hängt an etwas, ja? Das heißt, sein ganzes Herz ist darauf ausgerichtet. Das ist nicht nur ein Teil in meinem Menschen, das bin ich. Herz bin ich selber, ja. Ich werde herausgefordert, mich zu hängen an Gott. Total abhängig zu machen. Das ist Liebe von ganzem Herzen. Und wenn man von Herz die Rede ist in der Bibel, dann ist auch die Rede von einem anderen Aspekt des menschlichen Lebens, nämlich von seinem Allerinnersten. Das Herz ist sozusagen immer, kommt immer dort vor als Begriff, wo der Schreiber etwas sagen will über das Innerste, was das Tiefste, das Geheimste, dasjenige, was ganz tief verborgen in uns ist, unsere geheimen Motive, unsere tiefsten Gedanken und Wünsche und Sehnsüchte. Und wenn es heißt, du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, du sollst ihn bis ins Innerste deines Wesens hinein lieben. Und das Innerste deines Lebens, deine Motive, deine Gedanken, deine Wünsche sollen alle geprägt sein von der Liebe zu Gott. Das heißt das, von ganzem Herzen. Und dann heißt es, gebe noch mehr zu sagen, aber ich habe gesagt, ich muss ein bisschen schneller sein. Dann heißt es, du sollst Gott lieben von ganzer Seele. Ihr Lieben, auch das ist ja nicht, wie ihr wisst, ein Wort, wo nun ein bestimmter Bestandteil unseres Menschseins angesprochen ist, sondern immer wenn die Bibel von Herz oder von Seele oder von Geist oder was weiß ich immer, redet sie immer vom ganzen Menschen. Der Mensch ist nicht aufgeteilt, sondern es sind immer nur Seiten des einen Menschen, die beschrieben wird. Und wenn er von Seele spricht, übrigens das Wort Seele im Hebräischen heißt Nefesh. Und das ist auch ein Begriff, der für ein Organ, ein menschliches Organ verwendet wird. Und dieses Organ heißt Kehle. Kehle. Und das heißt Bedürfnis haben. So wie jemand, der durstig ist. Ja? Es ist von dem abgeleitet, die Seele, das Begriff Seele ist davon abgeleitet, dass der Mensch sich vorfindet als jemand, der leidenschaftlich Durst hat, der ein Begehren hat, der Bedürfnisse hat und von dem, der will, dass diese Bedürfnisse gestillt werden, der Hunger hat, der Durst hat, der ein Verlangen hat, der Sehnsucht hat. Das heißt, das ist der seelische Aspekt des Menschen, ja? Und es ist entscheidend, womit wir diesen Durst stillen. Das ist die Aussage, um die es geht. Und wenn es heißt, nun, du sollst Gott mit deiner ganzen Seele lieben, dann heißt es, mit deiner ganzen Leidenschaft, mit deinem ganzen Hunger, mit deinem ganzen Verlangen, streck dich aus nach diesem Gott, nicht halbherzig, sondern mit deinem ganzen Hunger. Alles, was du sozusagen an Hunger hast, leg in die Sehnsucht nach Gott und ihm zu begegnen und ihn zu lieben. Das ist Liebe zu Gott. Versteht, das ist nicht eine seelische Sache, eine gefühlsmäßige Sache. Natürlich gehört das Gefühl dazu, aber das geht weit über das hinaus. Meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott in Psalm 63. Das ist ja nicht nur ein Teil in mir, der da irgendwie abgeschlossen ist, meine Seele. Das bin ich. Man kann überall dort, wo Seele ist, bei solchen Stellen, bei anderen Stellen heißt das Person, es ist immer die ganze, der ganze Mensch gemeint, dann heißt, kannst du ich einsetzen. Ich sehne mich. Ich. Mein ganzes Menschsein sehnt sich danach. Und du sollst Gott lieben mit aller deiner Kraft. Es ist hier deutlich zu sehen, dass hier die Aufforderung ist an meine Kraft. Sonst heißt es in der Bibel immer, ja, wir können nicht und wir haben keine Kraft. Wir sind schwach und die Kraft Gottes ist in den Schwachen mächtig. Das stimmt alles. Aber wir haben auch eine Kraft. Als Mensch natürlich, mit dem, wie wir geschaffen worden sind. Und das, wie wir uns als Menschen kreatürlich vorfinden, mit dieser Kraft, die sollen wir auch einsetzen, um Gott zu lieben. Das ist fantastisch. Das heißt, zum Beispiel mit einer ganzen Intensität. Kraft würde ich auch übersetzen mit Intensität, mit Eindringlichkeit. Mit Energie, das kennen wir. Wir können mit Energie nach etwas uns ausstrecken, mit Energie sozusagen. Oder man kann es zusammenfassen auch mit dem Wort Hingabe. Das ist, bin ich. Ich gebe mich hin, ja. Mit ganzer Kraft hingeben. So will Gott, dass wir ihn lieben. Und dazu natürlich brauchen wir absolut die Kraft des Heiligen Geistes. Die Liebe zu Gott ist in der Bibel einerseits ein Gebot, das heißt, es ist eine Entscheidung. Ich muss mich entscheiden dafür. Und ich kann das auch immer wieder und jeden Tag, Herr, ich will dich lieben. Auch wenn meine Gefühle ganz was anderes im Moment sagen, kann ich trotzdem bekennen, ich will dich lieben. Und das Zweite ist, es ist eine Frucht des Geistes. Aber das ist kein Widerspruch. Wir sind angewiesen, damit wir auch wirklich können, was wir uns entschieden haben, wozu wir uns entschieden haben, dazu werden wir auch bekommen von dem Heiligen Geist die Liebe zu ihm. Und wir wollen, können darum bitten, Heiliger Geist, lass diese Liebe brennen in mir. Mehr und mehr und mehr. Und das Dritte ist, dass diese Liebe natürlich, die wir zu Gott haben, immer entzündet wird an seiner Liebe zu uns. Je mehr wir erfassen seine Liebe zu uns, je mehr wir von seiner Liebe überwältigt werden, umso mehr entzündet sich meine Liebe zu ihm. Und so weiter und so fort. Gut. Und jetzt geht's aber weiter. Das ist sehr interessant, dass hier in dieser grundsätzlichen Glaubensbekenntnis nun der Mose nicht nur sagt, du sollst Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und so weiter ihn lieben, sagt er, und du sollst diese Worte, nämlich welche, du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen. Du sollst diese Worte deinen Kindern einschärfen. Ihr Lieben, das gehört zu den Grundgeboten, dem Grundbekenntnis des Gottes Israels und des Glaubens auch Israels an den lebendigen Gott. Und da heißt es auch für uns genau dieselbe Weisung. Wir stehen vor der riesigen Herausforderung, dass wir unsere Kinder lehren, wie sie Gott lieben können. Versteht ihr? Wir sind gar nicht so schlecht darin, vielleicht manchmal zu viel, ihnen zu zeigen, wie man Gott gehorchen soll. Wir haben immer Gebote. Ja, Die müssen sagen, das darfst du nicht und das sollst du schon und so weiter, wenn du Gott gefallen willst. Da geht's immer um Gebote. Aber wer macht sich wirklich Gedanken? Ich muss mich selber bei der Nase nehmen. Bei unseren Kindern zu überlegen, wirklich es zu überlegen, wie kann ich denn meinen Kindern lehren, kann ich sie lehren, Gott zu lieben? Das ist ein ganz anderer Aspekt, als nur ihm zu dienen, sein Leben ihm zu geben und alle diese Dinge, die wir gut kennen. Aber wir werden herausgefordert, sie es ihnen einzuschärfen, das heißt jetzt nicht mit Gewalt einzutrichtern und einzubläuen, das hat mit dem überhaupt nichts zu tun, sondern sie zu lieben, also sie zu lehren, dass sie auch Gott lieben, das ist zunächst einmal auch wiederum eine wichtige Entscheidung, die ich treffen muss. Will ich das wirklich? Ist das bewusst? Ist das eine Entscheidung? Ist das etwas, was mir im Alltag auch einfällt, sozusagen? Ja, ich habe eine Verantwortung, meine Kinder, meine Enkelkinder zu lehren, wie sie Gott lieben können. Allein die Tatsache, dass ich anfange, darüber nachzudenken, ist etwas Besonderes. Und das soll dieser Text aussagen. Lasst uns genauso nachdenken, wie wir unsere Kinder dazu bringen können, Gott zu lieben, als unsere Kinder dazu zu bringen, dass sie Gott gehorchen oder dass sie ihr Leben ihm geben. Ihn zu lieben, das will Gott am allermeisten. Das ist ihm, dadurch hat er die größte Sehnsucht, dass wir ihn lieben. Und da kann man gar nicht genug früh anfangen, dass Kinder schon ihn lieben. Das ist ein eigenes Thema, ich deute es nur an. Am besten können wir unsere Kinder lehren, Gott zu lieben durch unser eigenes Vorbild. Das ist immer Thema Nummer eins. Wenn die Kinder sehen an uns, wie wir Gott lieben, in unseren Taten und unseren Worten, auch was wir aussprechen und so weiter, dann hat das einen enormen Einfluss auf sie. Was wir lieben, werden sie auch anfangen zu lieben. Jetzt auch an anderen Dingen, ja? Und das ist eine ganz wichtige Sache. Aber es ist genauso eine wichtige Sache, dass wir anfangen mit den Kindern sozusagen auch, dass wir über etwas reden. Das heißt auch hier, dass wir sozusagen ihnen, dass wir davon reden sollen, von dieser Liebe zu Gott. Auch zu unseren Kindern reden sollen von dem lebendigen Gott. Und da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten. Und es ist davon die Rede hier von, du sollst deinen Kindern, und du sollst davon reden, wenn du in einem Haus sitzt, wenn du auf dem Wege gehst, wenn du dich hinlegst, wenn du aufstehst. Damit ist gemeint im Alltag. Nicht die Kinderstunde, nicht der Kindergottesdienst ist das Entscheidende, sondern der Alltag. Und dort sollen wir Gelegenheiten wahrnehmen, mit den Kindern zu reden, aufgrund der alltäglichen Dinge. Zum Beispiel, eine wunderbare Möglichkeit ist, wie wir eine Rutsche bauen können den Kindern zur Liebe, ist die Dankbarkeit. Wenn wir den Alltag benutzen, da gibt es hunderte Möglichkeiten im Alltag, wo wir unseren Kindern bewusst machen können, was wir diesem lebendigen Gott verdanken. Was das Kind gerade erlebt hat, was es als selbstverständlich nimmt. Viele Dinge in der Natur, die Schönheit der Dinge und so weiter. Was man in der Familie erlebt, was man anderswo. Man kann immer Gott ins Spiel bringen und sagen, schau, wie können wir diesem Gott nicht dankbar sein. Und aus der Dankbarkeit wächst die Liebe. Einer der wesentlichen Punkte für die Liebe, die Dankbarkeit. Wenn wir kein dankbares Herz haben, dann werden wir nicht lieben. Und es gibt so viele andere Dinge, die wir sozusagen auch überlegen können, wie wir sozusagen unsere Kinder dazu bringen, auch dass wir ihr Denken beeinflussen. Ihr Denken, ihre Ausrichtung. Und dass wir ganz natürliche Dinge benutzen, um mit ihnen über Gott zu reden. Ich habe das manchmal getan beim Autofahren. Die Kinder hinten gewesen sind, haben wir angefangen, über irgendetwas zu sprechen, was sich ganz natürlich ergeben hat. Und aus dem heraus ergeben sich Gespräche über das Wesen Gottes, über sein Handeln und so weiter. Es ist wichtig, dass wir Gott ins Spiel bringen im Alltag. Nicht die Kinder abschieben in den Kindergottesdienst oder Religionsunterricht und sagen, dort geschieht das, sondern die Eltern, Großeltern, Tanten, wer auch immer. Wir haben eine große Verantwortung, nicht nur die Gebote Gottes ihnen beizubringen, sondern sie zu lehren, Gott zu lieben. Da müssen wir anfangen, einmal nachzudenken. Das kann man jetzt nicht alles sagen. Und das Letzte, was hier steht, ist, da brauche ich jetzt noch einen, ja, und du sollst sie, heißt es das Letzte, was es heißt, du sollst, ja? Das sind diese Worte. Diese Worte, die ich dir gebiete. Höre Israel, ja? Der Herr allein ist Gott, Jahwe, er. Und du sollst ihn lieben von ganzem Herzen und so weiter. Diese Worte, die sollst du als Zeichen auf deine Hand binden. Und jetzt kommt der Mose wieder zurück und sagt, ja, es ist wichtig, dass wenn wir unsere Kinder lehren, das muss ja bei uns selber auch zuerst einmal da sein und stattfinden. Und deswegen sagt er hier, es ist wichtig, dass wir Mittel finden, wie wir uns an diese Worte Gottes erinnern. Hier geht es um Erinnerungszeichen. Wir können uns selber helfen, dass wir uns daran erinnern, weil wir sind so vergesslich, wir sind so beschäftigt, wir sind so zugemacht manchmal von gewissen Dingen, so dass wir das brauchen auch, dass wir sozusagen Zeichen setzen, die uns im Alltag helfen, dass wir uns erinnern an diese Gebote. Ja, an Gott erinnern und daran, wie wichtig es ist, ihn zu lieben. Und wenn wir uns oft und oft daran erinnern, dann kommt viel mehr, zum Beispiel ein Dank aus unserem Herzen. Dann werden wir anfangen, während des Tages 20-mal mehr zu danken als vorher, wenn wir uns nur daran erinnern lassen. Und das, was hier geschrieben ist, das ist ein Zeichen dafür, wie sich Israel erinnern soll. Und das, ihr kennt ja den Brauch der frommen Juden, dass sie aus diesem Wort heraus, es ist ja sozusagen entstanden, dieser Brauch des Tefillim. Legens, das sind diese Gebetsriemen. Das sind Riemen, die man auf der einen Seite um die linke Hand wickelt und in der Mitte dieses Riemens, Lederriemens, ein Lederkästchen, ein kleines Lederkästchen, so wie ein Würfel. Und da drinnen ist auf Pergament geschrieben, handgeschrieben meistens natürlich, ist dieses Wort aus 5. Mose 6. Nicht nur, sondern noch zwei, drei andere, aber das ist das Erste. Dieses Wort, höre Israel, das Schema Israel, Jahwe ist dein Gott und du sollst ihn lieben. Das steht in diesem Kästchen. Und am Morgen und am Abend, so dass der ganze Tag eingerahmt ist, ja, das ist der Sinn, legt man diese Tefillin an. An dem Morgen wird man schon erinnert, du sollst Gott lieben. Gott möchte, dass wir erinnert werden. Er hat so eine Sehnsucht danach, dass wir ihn lieben. Deswegen werden diese Tefillin angelegt, um sich zu erinnern, was da drinnen steht in diesem Kästchen. Ja, das ist es. Das ist ein Zeichen. Und warum am Arm? Am Arm deswegen, weil der Arm ist sozusagen ein Zeichen für unsere Handlungen. Und damit will sozusagen Gott sagen, schaut, alles, was du tust, soll alles aus der Liebe zu Gott geboren sein. Ist das nicht fantastisch? Alles, was du tust, ist nicht nur mit deinem Arm, aber das ist ein Zeichen für die Handlungen, die wir setzen, Taten, die wir setzen, soll alles geboren sein, geprägt sein von der Liebe zu Gott. Und dann sollst du es zwischen die Augen binden. Dasselbe Tefillin, nur dass man so über den Kopf bindet und hier an der Stirn oder auch hier wird dann sozusagen dieses Kästchen sichtbar. Und damit wird deutlich, dein ganzes Denken, deine ganze Ausrichtung, deine ganze Gesinnung soll geprägt sein von der Liebe zu Gott. Erinnere ich dich daran. Also das Innen und das Außen, was innen ist, soll geprägt sein. Und was außen ist, was wir tun, soll geprägt sein. Und dann sollst du sogar an die Tür pfosten. Also das hört gar nicht auf. Ja? Also Gott ist so daran interessiert, uns bewusst zu machen, wie wichtig es ist, was wir erinnern, wie sehr er geliebt werden möchte. Er freut sich so sehr, wenn wir ihn lieben. Wenn wir das ausdrücken in den verschiedensten Formen, das ist ja wieder ein ganz anderes Thema, wie man das dann noch machen kann. Aber zunächst einmal, das ist wichtig zu verstehen. Er sehnt sich danach. Und deswegen haben ja die Juden diese Mesusa. Das ist auch so ein Kästchen an den Eingangspforten. Ihr kennt das, das hängt dort so in der rechten oberen Ecke. Und sie berühren das mit ihren Fingern dann und mit ihrem Mund als ein Zeichen, dass sie wahrnehmen, was da drinnen steht. Manche machen es natürlich nur als Brauch, aber trotzdem ist es so gemeint, eine Erinnerung. Erinnere dich, wenn du in dein Haus gehst. Auch dieses Haus mit allem, was darinnen ist, soll geprägt sein von der Atmosphäre der Liebe zu Gott. Alles, was im Haus ist, und da ist eine Menge. Und alles, was im Haus geschieht, alles, was hineingeht und herausgeht. Und deswegen ist es auch über jedes Lebenshaus, ja. Aber auch manche hängen es auch über jede also an deine Tore, Türen kann man da sagen, nicht nur außen, sondern auch an jede einzelne Tür. Es ist eine wunderbare Sitte, wenn man es nicht als einfachen Brauch nur versteht, wo man halt sozusagen eine religiöse Pflichtübung macht. Aber das ist der Gott Israels, dem wir auch angehören dürfen, der sich auch uns offenbart hat durch Jesus. Mit ihm, mit dem Volk Israel zusammen, dürfen wir diesen herrlichen Gott anbeten, der allein der wahre Gott ist, der sich in Jesus offenbart hat wie in keinem anderen. Und er hat nichts anderes im Sinne, dass wir ihn lieben. Und wenn wir ihn lieben, werden wir ihm mehr gehorchen. Je mehr wir lieben, je mehr gehorchen. Das gehört zusammen. Das eine oder das andere ist eine amputierte Geschichte. Gott zu lieben, ohne ihm zu gehorchen, das ist nicht wahrhaftig. Da lügen wir uns was vor. Und ihm zu gehorchen, ohne ihn zu lieben, ist es Kadavergehorsam. So wie ein Chef, auch ein schrecklicher Chef, von seinen Untergebenen manchmal muss man ihm dienen und gehorchen, aber lieben tut man ihn nicht. Ja, das will Gott nicht. Er will verstanden werden als der wirklich einzigartige Vater. Lieber Vater, wir danken dir so sehr, dass du uns offenbarst, auch in diesem Bekenntnis, das du dem Volk Israel und damit auch uns gegeben hast, wie sehr du dich nachsehnst, dass du geliebt wirst. Dass du diese Liebe, die du uns schenkst, dass die eine Antwort findet in uns. Herr, so wie du uns geliebt hast und durch deinen Heiligen Geist deine Liebe in uns ausgegossen hast und wo es heißt, dass du uns zuerst geliebt hast, Herr, darum wollen wir uns auch erinnern lassen, jeden Tag neu, in den Möglichkeiten, die wir haben, dass wir auch unsere Räume und unsere Häuser dekorieren, was wir an unsere Wände hängen, was wir uns auf unsere Kästchen aufstellen in unseren Räumen. Ja, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie wir uns an dich erinnern können. Ja, ich bitte dich, dass du uns da Fantasie gibst. Auch für unsere eigenen Haus, wo wir wohnen, Wohnung, die wir sehen. Erinnerungszeichen anzubringen, die uns erinnern an dich, an dein Wort, an deine Güte, an deine Gnade, an deine unaussprechbare Liebe. Vater, wir möchten Liebhaber sein. Und ich bitte dich durch deinen Heiligen Geist, dass du uns dabei hilfst, dass du uns dabei hilfst. Aber wir wollen uns auch heute wieder neu entscheiden, dich zu lieben. Amen.